Gute Nachricht vom Gericht.
Was habt ihr euch dabei gedacht? Oder vielleicht sagt ihr, was hat der sich dabei gedacht? Das erste Feedback, was ich bekam, lautete, du wirst wohl so machen. Oder so, damit man es nicht ganz so sieht. Gericht ist keine so gute Nachricht. Ich hatte in der Zeitung gelesen, dass man sich gegen Mieterhöhungen wehren kann, wenn erstens, zweitens, drittens oder viertens zutrifft. Und als dann die Mieterhöhung kam, die Benachrichtigung, habe ich geschrieben, zweitens und drittens trifft bei uns zu, wir sind nicht bereit, die Miete zu erhöhen oder die Mieterhöhung zu bezahlen. Ich bekam nie eine Nachricht, also nie stimmt nicht ganz, ich bekam keine Nachricht. Aber dann plötzlich bekam ich vom Amtsgericht eine Vorladung, dass der Vermieter mich verklagt hat und ich hätte da zu erscheinen, meine Frau mit. Sie hat sich aus der Affäre gezogen mit einer Vollmacht und da stand ich dann dort alleine. Alles, was ich mitnehmen konnte, das habe ich mitgenommen in der Meinung, ich bin im Recht. Ich war voll davon überzeugt. Und eigentlich hätten sie nicht meckern können. Aber die Knie waren da weich und die wurden immer weicher, je dicht der Termin rankam, 9.30 Uhr. Und wie sagt man dann so umgangssprachlich, hat ganz schön Muffensausen. Gericht ist keine angenehme Sache. Und was heißt das dann? Gute Nachricht vom Gericht. Ich bin in einem adventistischen Haushalt aufgewachsen und da war auch immer mal wieder von Gericht die Rede. Und wenn dann mal wieder eine Predigt gehalten worden war über Gericht, dann kann ich mich noch erinnern, wie ich mit hängenden Ohren nach Hause gegangen bin und habe bei mir gedacht, boah, Mann, was haben wir für einen Gott? Und welche Chancen habe ich überhaupt? Gericht ist nicht wirklich eine gute Nachricht. Umso mehr hat es mich verwundert, dass David in einem seiner Lieder geschrieben hat, Psalm 7, Vers 9, Herr, du richtest die Völker. Richte mich in aller Öffentlichkeit und verschaffe mir Recht. Richte mich in aller Öffentlichkeit. Das fand ich ja nun stark. Der David, der war ja nun wirklich kein Musterknabe gewesen. Wenn es darum ging, Sünde zu begehen, hat er nicht nur darüber nachgedacht, sondern er hat wirklich gesündigt. Ehebruch, Mord, na, der kann sich auf was gefasst machen. Und dann auch noch öffentlich. Gibt es jemanden unter euch, der vielleicht heute Morgen angesichts des Textes die gute Nachricht vom Gericht oder in der letzten Zeit mal gebetet hat, lieber Gott, richte mich, ich kann es kaum erwarten. Ich sehe keine Hände. Also, ich schließe mich ein. David bringt das zum Ausdruck. An dir allein habe ich gesündigt und übel getan, damit du Recht behältst in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. David wusste, dass er gesündigt hatte. Er bekannte sich dazu. Und er schreibt sogar weiter in Psalm 51, Vers 7, siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Er weiß also, dass seine ganze Natur sündig ist. Und trotzdem sagt er, richte mich in aller Öffentlichkeit. In dem gleichen Psalm 51 schreibt er auch, entsündige mich mit Hyssop, dass ich rein werde. Wasche mich dass ich schneeweiß werde. Hyssop ist eine Pflanze, die hat man dazu in Büschel zusammengebunden. Und als das erste Passa gefeiert wurde, tauchte man diese Hyssop-Büschel in das Blut hinein und bestrich damit die Pfosten und wenn die Türpfosten. Und wenn David betet, reinige mich mit Hyssop, dann sagt er, deck meine Schuld zu, vergib sie mir. Durch das Blut des Lammes ist mir vergeben. Ellen White schreibt in einem ihrer Bücher, wir sollten nicht Angst davor haben, was Gott und Christus über uns denken, sondern wir sollten uns darüber Gedanken machen, was Gott über Christus, unseren Erlöser, denkt. Warum wohl? Weil er unser Stellvertreter ist. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott nur gute Gedanken hat, wenn er an Jesus Christus denkt. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, warum das Gericht gut ist und warum wir uns nicht zu fürchten haben und uns nicht fürchten müssen. Und ich möchte 7 Dinge nennen. 7 Dinge. In der Hoffnung, euch zu überzeugen, dass wir es nicht mit einem Gericht zu tun haben, vor dem wir uns fürchten müssen. Das erste ist, in diesem Gericht haben wir einen Stellvertreter. Wenn ich dann also so dastehe, das sage ich mal jetzt so bildlich, und das hohe Gericht sagt, warst du das? Dann stellt sich mein Stellvertreter davor, vor mich und sagt, ja, ich war's. Ich war's. Und das Gericht fragt, und du weißt, dass du dafür mit dem Tod bestraft wirst. Und da sagt mein Stellvertreter, Jesus, ja, das habe ich getan. Und ich habe mich geopfert. Christus hat die Todesstrafe für uns übernommen. Er ist Stellvertreter. Das zweite ist, dieser Christus ist unser Anwalt. Ich lese in 1. Johannes 2, Vers 1. Wir haben einen Rechtsanwalt beim Vater. Stell dir vor, du hättest eine Anklage am Hals und ein Rechtsanwalt bietet dir seine Hilfe an und du erfährst, dass dieser Rechtsanwalt 100% aller Fälle gewonnen hat. Was würdest du sagen? Bleib mir gestohlen. Ich brauche dich nicht, kann ich alleine. Dieser Rechtsanwalt steht uns zur Verfügung. Und über diesen Rechtsanwalt wird gesagt, er hat noch nie einen Fall verloren. Dieser Jesus Christus. Er steht 100% auf deiner Seite. Und er wird dich verteidigen. Und es wird keine Niederlage geben. Ist das eine gute Nachricht? Naja, ich würde mal sagen, das ist ein schwaches Echo von euch. Ich mühe mich ja ab, euch zu erklären, dass wir ein Gericht haben, vor dem wir uns nicht fürchten müssen. Und ihr guckt mit finsteren Mienen, als wenn ich euch Märchen erzähle. Dritter Grund. Jesus Christus ist der treue und wahrhaftige Zeuge, Offenbarung 3, Vers 14. In diesem himmlischen Gericht steht er auf unserer Seite und er redet zu unseren Gunsten. Ich kann mich erinnern an ein Bild, was ich in einem adventistischen Buch, schon länger her, gesehen habe. Da da war so ein Gerichtshof dargestellt. Vorne im Gericht saß Gott, der Vater. In der Jury saßen die Engel als Jury. Und in der Mitte, da stand der Angeklagte, du oder ich. Man konnte auf dem Bild nicht erkennen, ob die Knie weich waren, aber man sah, dass der Schweiß auf seiner Stirn stand, dass die Augen aufgerissen waren vor Angst und dass der Schweiß im Gesicht herunterlief. Das Bild ist falsch. Das Bild ist sowas von falsch. Wir stehen nicht alleine. An unserer Seite steht ein Zeuge, der für uns aussagt. An unserer Seite steht ein Rechtsbeistand, Jesus Christus. Und wenn dieser Jesus Christus auftritt und für dich eintritt und sagt, der ist unschuldig, was denkt ihr, was da passiert? Jubel im ganzen Himmel. Dieser Rechtsbeistand wird seine Hand auf deine Schulter legen, auf deinen Arm legen und sagen, ich habe deinen Namen in meine Handflächen eingraviert. Du gehörst zu mir. Ich habe dich lieb. Denkt ihr, dass dieses Gericht stattfindet, damit Gott endlich weiß, wen er verurteilen kann? Dieses Gericht findet statt, weil Gott zeigen will, das könnt ihr euch auf der Zunge zergehen lassen, weil Gott zeigen will, wer zu ihm gehört. Weil Gott zeigen will, das sind die Menschen, die sich von mir, so sagt Gott, erlösen lassen wollen. Das ist der Grund dieses Gerichtes. Wir müssen nicht schlottern. Es ist eine gute Nachricht. Ja? Wenigstens lächeln ein paar. Dann wird über diesen Gott als Fünfte, also über diesen Jesus Christus gesagt, Johannes 5, Vers 22 nachzulesen, der Vater hat seinem Sohn das ganze Gericht in die Hände gelegt. Dein großer Bruder, Jesus Christus, ist der oberste Richter. Hast du Angst vor dem Gericht? Müssen wir Angst vor dem Gericht haben? Es ist alles so gedacht und so angelegt worden, dass wir freigesprochen werden können. Das ist der Plan Gottes. Dabei geht es nicht darum, dass er ein Auge zudrückt und sagt, der hat sich immer redlich gemüht und so weiter. Und bei dem sehe ich ja, dass er sich anstrengt, um auf meiner Seite zu stehen. Nein, es geht alles exakt zu. Sünde wird festgestellt. Und es gibt eine Todesstrafe für Sünde. Aber was es überall gibt, ist, dass es einen Stellvertreter gibt, der gesagt hat, das habe ich von dir weggenommen. Gott hat es versprochen, weil er uns bei sich haben will. In dem Büchlein das bessere Leben schreibt Ellen White, unabhängig davon, wie sündig dein Leben gewesen sein mag, was also immer geschehen ist, wenn du dich ihm selbst gibst, wenn du Christus als Erlöser annimmst, dann wirst du um Jesu Willen als gerecht anerkannt. Der Charakter, den Christus hat, steht an deiner Stelle. Und du wirst von Gott so angenommen, als wenn du niemals gesündigt hättest. Das nenne ich Evangelium. Das nenne ich gute Nachricht. Das fünfte ist, Gott möchte mich von meiner Sünde reinigen. Im Hesekiel 36 lesen wir, mit reinem Wasser wasche ich eure Schuld von euch ab. Ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Viele denken immer, dass sie ihr Leben selber in Ordnung bringen müssen. Dass Gott endlich stolz auf sie sein muss und kann. Dass sie endlich die Sünde überwinden und frei werden davon. Aber den Grund für die Erlösung hat Jesus Christus gelegt. Und wenn dieser Text stimmt, den er in Hesekiel uns mitteilt, mit reinem Wasser wasche ich eure Schuld ab. Ich will euch ein anderes Herz geben, bedeutet das, dass Gott sich selbst verantwortlich dafür macht, dass wir sauber werden, rein vor ihm dastehen. Dann nützt eigene Willenskraft nichts, oder? Wir haben ja nur heute die Chance, dass wir eine repräsentative Zahl von erfahrenen Christen unter uns haben. Und ich würde mal fragen, wem ist es denn bis jetzt gelungen, dass er mit eigener Anstrengung seine Sünde überwunden hat? Ist das ein Armutszeugnis oder meldet sich keiner? Oder bewegt ihr euch heute lieber gar nicht? Wenn das so wäre, dass wir durch eigene Anstrengung, durch unser Mühen es schaffen könnten, dann wären die Pharisäer und eine ganze Menge Leute sowieso gerecht geworden. Aber Jesus sagt an dieser Stelle, wie auch immer ihr euch müht, ihr werdet es nicht schaffen. Wir werden es nicht schaffen, aus eigener Kraft gut genug zu werden, dass Gott sagen könnte, ab jetzt bin ich stolz auf euch. Gott reinigt uns selbst. Ich gehe zu ihm und lasse mich reinigen. Das hört sich aber sowas von leicht an. In der Bibel lesen wir doch andere Sachen. Da schreibt der Paulus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das hört sich nicht an wie Spaziergang und alles fällt mir zu. Oder Paulus schreibt auch, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Was steckt denn dahinter? Äußerste Anstrengung. Bis aufs Blut. Oh. Wisst ihr, unser größter Kampf, also das zeigt sich ja immer wieder in der Vergangenheit, in der Kirchengeschichte, in der Geschichte des Volkes Gottes. Und wenn ich mich selber anschaue, muss ich sagen, es stimmt. Immer wenn die Probleme groß werden und viel werden und das Wasser einem Unterkante Oberlippe steht, dann fängt man an, mit Gott zu reden und zu ringen und ihn um Hilfe zu bitten. Aber wenn alles gut läuft und keine Probleme sind und man das Empfinden hat, der Herr hat mich gut gesegnet, dann besteht die Gefahr darin, dass ich meine Beziehung zu ihm vernachlässige. Vielleicht habt ihr andere Erfahrungen gemacht. Vielleicht seid ihr an dieser Stelle schon deutlich einen Schritt weiter als ich. Aber der Kampf besteht darin, ob es mir gut geht oder schlecht. Ob ich einen Bock drauf habe, in der Bibel zu lesen und mit Gott zu reden oder nicht. Ob ich Probleme habe oder nicht. Ich werde immer alles dafür tun, dass meine Beziehung zu ihm vertieft wird. Und das ist Kampf, der mitunter morgens mit der Bettkante beginnt, besonders dann, wenn man weit in die Nacht hinein schwer gearbeitet hat am Computer und gegen irgendwelche Leute kämpfen musste, um sie zu besiegen und das Gute davon, den Sieg davon trägt. Oder wie auch immer. Der Kampf besteht darin, gegen meine eigene Bequemlichkeit. Vielleicht habt ihr eine andere Meinung. Aber in der Zwischenzeit sehe ich das so, dass ich hier an dieser Stelle gegen mich, gegen meine Bequemlichkeit, gegen Dinge, Gewohnheiten, die eingerissen sind, in den Kampf antreten muss. Und das nimmt Gott mir nicht ab. Meine Hände zu falten oder hängen zu lassen oder wie auch immer und mit Gott reden, das liegt in deiner Entscheidung, in meiner Entscheidung. Aber das ist auch das Einzige, diese Beziehung zu pflegen. Sechstens, Gott möchte uns rechtfertigen in diesem Gericht. Und zwar rechtfertigen vor den falschen Anklagen Satans. Falsche Anklagen? Einige, die vielleicht in diesem Zusammenhang an Daniel 7 denken, wo uns eine Gerichtsszene vorgeführt wird, wo da tausend mal tausend und zehntausend mal zehntausende da um Gott herum sind und Bücher aufgetan werden, dann denkt man schon, oh Mann, wie werde ich wohl abschneiden? Aber jeder, der bei Jesus gewesen ist und der erfahren hat, wie wahr das ist, wenn Jesus sagt, wenn du zu mir kommst, deine Schuld bekennst, dann werde ich sie dir wegnehmen und du wirst sauber werden wie Schnee, rein wie Wolle. Und wenn dann Satan kommt, er hat eine Liste über alle unsere Vergehen. Und täuscht euch nicht, da wird nichts drauf fehlen. Jede Kleinigkeit ist dabei. Und wenn er dann mit seiner Liste kommt und sagt, da und da und da, dann ziehe ich den Kopf ein und sage, oh Mann, ja, er hat recht, oh Mann. Aber eins übersieht er. Und darum geht es in diesem Gericht. Er übersieht, dass hinter jeder Schuld steht, vergeben, 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 vergeben. Und ihr wisst, das geschieht nicht automatisch. Das geschieht, wenn ich zu Jesus gehe und sage, Herr, heute ist mir wieder passiert. Und ich sage ihm, was passiert ist und bitte ihn, vergib mir das. Und er sagt, hast du mit deinem Nächsten drüber geredet? Hast du mit deiner Frau drüber geredet, mit deinen Kindern? Klär das und ich vergeb dir. Und er vergibt. Dieses Gericht stellt fest, Schuld ist vergeben. Und die Anklage, die Satan gegen uns richtet, ist falsch. Siebtens. Keine sieben Finger. Siebtens. Und ich denke, das ist die beste Nachricht. In Hesekiel 36, in den Versen 22 und 23 lesen wir, Gott spricht, was ich für euch tun werde, geschieht nicht um euretwillen. Meine Ehre will ich retten. Ja, weil viele Völker mich verachten, will ich ihnen meine Macht und Herrlichkeit zeigen. Dann sollen sie erkennen, dass ich der Herr bin. Alle meine Heiligkeit sehen. Volk Gottes hat den Namen Gottes entweiht. Durch Lügen und Anklagen ist Gottes Name entstellt worden. Und dieses Gericht soll klarstellen, wie Gott wirklich ist. Und am Ende, so zeigt uns das Wort Gottes, werden sich vor ihm alle Knie beugen und alle werden erkennen, dass Gott wirklich gerecht ist. Ja, viele haben ihre unterschiedlichen Vorstellungen von diesem Gott. Sobald irgendwo ein Erdbeben ist oder eine Flutwelle, dann heißt es, wenn es einen Gott gäbe, der auch noch ein Gott der Liebe ist, wieso lässt er sowas passieren? Und in ganz bestimmten Situationen, wenn ich Gott anrufe und es passiert nichts, dann stehen manchmal Gläubige schon in der Gefahr zu sagen, lieber Gott, wieso hast du mich verlassen? Wieso hörst du nicht auf mich? Wieso erhörst du nicht meine Gebete? Oder wir hören die vorwurfsvolle Frage der Angehörigen, die sich dem Kranken gegenüber nähern und sagen, ja, nun, du hast dich für Jesus entschieden und nun geht's dir überhaupt nicht besser. Wo ist nun dein Gott? Dieses Gericht dient dazu, dass der Name Gottes wiederhergestellt wird. Nicht nur hier, sondern im ganzen Universum. Das Vorbild für dieses Gericht, über das wir geredet haben, ist ein Tag, der im Alten Testament als großer Versöhnungstag den Namen trug. Yom Kippur, sagt man dazu. Auch heute geschieht dieser Versöhnungstag noch unter den Menschen, die jüdischen Glaubens sind. Und derjenige, der diesen Gottesdienst leitet, der Vorbeter, der bereitet sich mitunter wochenlang schon darauf vor, auf diesen Tag. Es gibt Leute, die fasten 6 Wochen lang, um für diesen Tag vorbereitet zu sein. Und dann kommt dieser Gottesdienst, in dem gemeinsam gebetet und gesungen wird. Gebetet wird, Gott, vergib uns unsere Schuld. So wie Daniel einst bat, wir haben gesündigt, wir sind schuldig geworden, wir sind untreu dir gegenüber gewesen, aber du bist gnädig, du bist geduldig und du bist treu. Vergib uns. Und kurz vor dem Ende des Gottesdienstes, dann gehen die Frauen und die Männer aufeinander zu und sie bitten um Vergebung. Sie machen Versöhnungstag wirklich wahr. Sie liegen sich in den Armen, bitten um Verzeihung gegenseitig und die Tränen der Freude rinnen über ihre Augen. Wir feiern heute miteinander Abendmahl. Abendmahl ist auch Versöhnungstag. Versöhnungstag deshalb, weil es uns zeigt, hier hat einer das gesamte Gericht auf sich genommen, damit wir frei sind. Er ist der vorsitzende Richter, er ist der Zeuge, er ist der Stellvertreter, er hat alles in sich vereinigt, nur damit du oder ich, damit wir frei ausgehen können. Weil Gott uns so sehr liebt. Und ich denke, dass ich das auch so sagen darf, weil wir ihn so lieben. Und ich wünsche uns, dass dieser Versöhnungstag, der Versöhnung zwischen Gott und uns darstellt, dass dieser Versöhnungstag auch Versöhnungstag zwischen uns ist. Die Luft knisterte. Sie hatten sich gerade gestritten. Jeder war der Meinung, dass er das Zeug hätte, stellvertretender Vorsitzender zu sein oder Finanzminister oder Außenamtssprecher. Und nun saßen sie da, stinkig, weil keiner Recht hatte. Und keiner nachgegeben hat. Und in dieser Situation steht Jesus auf, nimmt eine Wasserschüssel, hängt sich ein Tuch um und geht und fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. Was für ein Bild. Der, über den sie gesagt haben, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Höchste überhaupt, der geht los und wäscht ihnen die Füße. Und mit einem Mal bröckelt da alles zusammen, was da vorne weg gewesen ist. Petrus kann das so nicht stehen lassen. Du, Christus, so steht es zwar nicht geschrieben, aber du willst mir die Füße waschen? Das kommt gar nicht in Frage. Und Jesus sagt zu ihm, wenn ich dir die Füße nicht wasche, dann gehören wir beide nicht zusammen. Ja, so steht's drin. Und als dem Petrus das klar geworden ist, sagt er, aha, also wenn das so ist, dann möchte ich ja auch gerne, dass du mir die Hände und den Kopf wäschst. Also Kopf waschen, das können wir ja heute oftmals recht gut. Aber Jesus meinte, wer gewaschen ist. Und ich glaube, er erinnerte daran, dass sie alle getauft worden waren. Wer gewaschen ist, dem müssen nur noch die Füße gewaschen werden. So wie als Erinnerung daran, du bist getauft, du gehörst zu mir. Aber auch wenn du zu mir gehörst, wird immer wieder Schuld passieren und du musst sie abwaschen lassen. Und dafür bin ich da, so sagt Jesus. Und nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, sagte er zu ihnen, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ich als der Herr habe euch die Füße gewaschen. Und so sollt ihr das auch untereinander tun. Und das wollen wir jetzt miteinander tun. Wir haben unten Räume vorbereitet für unsere Schwestern, für unsere Brüder, dass sie sich gegenseitig die Füße waschen können. Wir machen das immer in zwei Gruppen. Und zwar lade ich euch ein, dass die hintere Hälfte, also alles, so, was so Schwester hinter Schwester Konrad sitzt, im ersten Teil der Fußwaschung mit dabei ist. Und ich lade diejenigen ein, die beim Abendmahl austeilen helfen, dass sie bei dieser ersten Runde mit dabei sind.